Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts, dem Podcast zum Besserwerden. Heute bin ich in Berlin, denn ich wurde freundlicherweise eingeladen bei MyDartFile. Die meisten von euch werden davon auf jeden Fall schon gehört haben. Ich selbst bin seit Jahren tatsächlich als Kunde bei euch in Verbindung und spiele Barrels, die von euch sind. Wir kommen gleich dazu, wie das Unternehmen genau aufgebaut ist, was ihr alles so macht. Ja. Neben mir habe ich nämlich einen der Gründer, den Tim Bange. Danke, dass du dir Zeit nimmst erstmal.
Ja, schön, dass ich hier sein darf, also beziehungsweise im Podcast. Ich meine, wir sind ja an unserem Standort, aber cool, dass du uns da angefragt hast. Und tatsächlich ist es ein bisschen her, seitdem ich, glaube ich, im letzten Podcast zu Gast war. Deswegen freue ich mich sehr drauf, heute mit dir über das Thema Darts zu sprechen. Und
wir haben gerade schon eine kleine Führung gemacht, beziehungsweise du hast mir eure heiligen Hallen hier schon mal einmal gezeigt. Ich war erstmal erstaunt, wie groß doch tatsächlich alles ist. Ja. Also nimmt doch, auch wenn die Barrels klein sind, nimmt das doch alles Platz ein. Vielleicht mal gleich zum Anfang für die Leute, die euch noch nicht so kennen. Mhm. Erstmal zum Unternehmen einmal. Was genau macht ihr? Was bietet ihr den Leuten an?
Wir sind spezialisiert auf das Thema personalisierte Dartpfeile. Also letztendlich sind wir damals gestartet, 2017, ist ja mittlerweile auch 8 Jahre her, und wollten den weltweit ersten Dartpfeil-Konfigurator bauen. Den haben wir dann auch gebaut. Mittlerweile sind wir auch immer noch der erste und auch noch der einzige Dartpfeil-Konfigurator, weil eben genau dieses komplette Konzept ein bisschen mehr bedarf, als jetzt nur irgendwie sich hinzusetzen und so einen Dartpfeil-Konfigurator zu coden, denn du brauchst irgendwie die Logistik natürlich hinten dran, du brauchst die Mitarbeiter, du brauchst die Produkte, und dementsprechend, genau, hast du es richtig erkannt, brauchen wir ein bisschen Platz. Und das hat sich natürlich alles so ein bisschen über die letzten Jahre entwickelt. Mittlerweile machen wir auch personalisierte Dartscheiben, also eigentlich personalisierte Dart-Trikots, Dart-Cases, also eigentlich alles, was der Dartspieler mag, das wird bei uns produziert und personalisiert.
Für mich war es so ein bisschen durch Zufall, dass ich zu euren Pfeilen gekommen bin, weil ihr seid auch sehr stark im Social-Media-Marketing und Co. Also ihr macht wirklich viele Videos auch zum Thema, wie wirft man und all solche Sachen. Also versucht, ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Übrigens schon mal an der Stelle, unten sind die Links drin, auch zu euren Social-Media-Plattformen und Co. Also falls ihr gerade zuhört oder zuguckt, gerne nachher abchecken. Und ich hatte meinem Papa zu Weihnachten tatsächlich ein Set von euch bestellt, mit dann personalisierten Flights und Co., wo ich so ein Bild aus dem Urlaub von uns drauf hatte, aus Schweden und so, dass er irgendwie mal was zum Hinstellen, eher weniger zum Werfen bei ihm, sondern als Deko auch im Dartraum, ne, okay, in den heiligen Darthallen bei uns da. Ja, ja. Und er hat dann aber andere Pfeile irgendwann gespielt, später ein paar Jahre, und dann habe ich mir die mal wieder genommen, und seitdem spiele ich die jetzt seit 1,5 Jahren und habe ich dir auch schon gesagt, gerade schon 3 Mal jetzt mittlerweile bei euch hier holt, weil der ein oder andere Dartspieler wird es kennen. Man hat es gerne, dass man, wenn man seinen Pfeil gefunden hat, den auch ein paar Mal Falde liegen hat, damit der nicht irgendwann nicht mehr hergestellt wird oder was auch immer. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Darts haben eine hohe Qualität, weil ich es probiert jetzt seit 1,5 Jahren und die haben mich durch viele Turniere durchgeführt. Sehr gut. Erzähl gerne mal so ein bisschen zur Unternehmensgeschichte, wie das so angefangen hat, weil ihr habt ja auch das alles selbst aufgebaut jetzt in den letzten 10 Jahren, und ich finde das immer cool. Ich bin generell jemand, der sich viel auch so mit Unternehmertum und so beschäftigt, und ich finde es geil, wenn junge Leute was anpacken und irgendwie nicht immer sozusagen Angst haben vor allem, sondern sagen, ich gehe auch ein Risiko ein. Ja. Wie hat denn das alles angefangen, dass du überhaupt damals mit deinem Kollegen dann dazu gekommen bist, in die Dart-Szene irgendwie reinzukommen?
Also ich glaube, wenn ich ganz weit aushole, ging es tatsächlich bei uns auch so ein bisschen irgendwo im Skiurlaub mal los. Also zumindest das überhaupt generell Thema Darts bei uns auf dem Schirm, also ja, auf dem Bildschirm oder auf der Bildfläche erschienen ist. Damals noch mit Simon Whitlock, Phil Taylor natürlich. Und dann haben wir uns irgendwann in unserer Studenten-WG damals in Frankfurt am Main, wo Lukas und ich auch zusammen gewohnt haben, wir kennen uns ja seit der 7. Klasse, da haben wir uns eine Dartscheibe gekauft und auch noch irgendwie damals so ein paar billige Dartpfeile halt. Und dann waren wir bei der WM, das hatte ich dir ja vorhin kurz mal erzählt gehabt, in London im Ali Pally 2015, und haben dann gemerkt, oh, hier sind ja schon echt viele, einige deutsche Fans auch vor Ort. Das heißt, mit Darts kann man ja anscheinend irgendwas machen, so, und das wird tendenziell auch noch größer bei uns. Und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, was machen wir, beziehungsweise Lukas wollte sich eigene personalisierte Dartpfeile irgendwo im Internet bestellen, Und weil ich meine, damals gab es ja so schon Nike-ID, ne, wo du dir quasi eigene Fußballschuhe und sowas personalisieren konntest. Oder ich meine, jeder Junge hat, glaube ich, schon mal oder auch Frau sich, keine Ahnung, mal ein Porsche auf der Website irgendwie zusammen konfiguriert. Einfach auf just for fun, so, weil es einfach Bock macht. Und als wir dann gesehen haben, dass es das noch nicht gibt, aber so ein Dart war ja schon prädestiniert dafür ist, dass man den sich irgendwie so zusammenstellen kann, haben wir halt gesagt, alles klar, dann probieren wir das mal. Und damit war dann MyDartWall auch geboren irgendwo. Mhm.
Wie war denn für euch dieser Schritt, sag ich mal, eine Idee zu haben, das haben ja viele und auch oft, aber dann das auch umzusetzen und zu sagen, ich gehe diese ganzen Prozesse und ich eigne mir das alles an, was dazugehört. Mhm. Hattet ihr schon vorher irgendwie selbstständig oder unternehmerisch Sachen realisiert oder irgendwas? Oder wie kam das, dass ihr euch da so extrem durchgesetzt habt?
Ja, ich glaube, am Ende, natürlich braucht man eine gute Stange Mut, so bei der ganzen Geschichte. Es gab auch echt Zeiten in den letzten Jahren, wo ich mir dachte so, okay, eigentlich will ich morgen früh nicht mehr aufwachen, so nach dem Motto, jetzt um es mal übertrieben zu beschreiben, sondern weil du halt einfach ja extreme Risiken eingehen musstest, auch gerade so nach der Corona-Pandemie, ne, als ja auch jeder vielleicht so ein bisschen dachte aus der E-Commerce-Bubble, so jetzt können wir richtig skalieren und bei uns ging es dann eher ein bisschen nach hinten los. Und jetzt haben wir uns aber auch wirklich wieder sehr gut stabilisiert, haben sehr viel gelernt. Und ich glaube, am Ende, wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, auch irgendwann wahrscheinlich zusammengebrochen unter dem Druck einfach, weil das auch unmenschlich war. Und da hilft es natürlich, wenn man einen sehr, sehr guten Freund auch an seiner Seite hat, den man schon so lange kennt, auf den man sich irgendwie blind verlassen kann. Und der mit einem auch durch alles durchgeht dann so, ne? Und man unterstützt sich dann gegenseitig. Also das war ein großer Punkt. Und das andere war, wir kommen tatsächlich schon irgendwie so aus selbstständigen Familien. Also seine Eltern haben irgendwie ein Reisebüro damals gehabt oder haben es immer noch. Bei mir war es mein Vater, der auch selber schon, sag ich mal, eigene Firmen hatte oder zumindest sich ja auf selbstständiger Basis auch unterwegs war. Ja. Und ich hatte tatsächlich vor MyDartWall auch ein anderes Startup, das haben wir aber gegen die Wand gefahren, also das ist ein anderes Kapitel. Aber genau.
Aber das gehört ja auch dazu, oftmals, ne, dass das Scheitern auch irgendwo erfolgen muss. Ja. Und besser früh als spät, würde ich mal sagen. So war auch immer meine Einstellung dahingehend. Ich habe ja schon gesehen, als ich hier ankam, hier hängen auch überall Dartscheiben. Also man kann hier überall bei euch werfen und auch nicht nur sozusagen arbeiten, sondern hat auch überall den Dartsport um sich rum. Mhm. Wie ist denn das hier so bei euch in der Firmenkultur, sage ich mal? Oder habt ihr viele Leute, die auch selber so viel Dart gucken oder auch Leute, die sonst gar nichts mit Dart zu tun haben? Wie ist so das Verhältnis?
Ja, also es geht so ein bisschen auseinander. Wir haben zum Beispiel unseren Lars, der jetzt bei uns im Marketing-Team unterwegs ist, der selber Darts-Fan ist und auch spielt, beziehungsweise wahrscheinlich noch mehr spielen könnte. Aber aktuell muss er so viele Videos schneiden, da hat er keine Zeit zum Darts spielen. Und dann haben wir hier Marco, unseren Logistikleiter, den hast du eben auch kurz kennengelernt. Der zum Beispiel, der spielt schon gerne Darts und gegen den spiele ich auch sehr gerne, weil der auch ein ganz gutes Niveau hat. Der hat aber selber tatsächlich manchmal nach der Arbeit keinen Bock mehr auf Darts. Der sagt dann einfach, ey, ich habe den ganzen Tag irgendwelche Dartpfeile in der Hand, ich habe keinen Bock, mich da jetzt in meiner Freizeit auch noch mit zu beschäftigen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Dementsprechend guckt der zum Beispiel auch privat gar nicht groß Darts, weil er sagt, ey, das ist mir irgendwie too much dann so nach der Arbeit noch. Bei mir fließen so die Grenzen des Privaten und Geschäftlichen eh schon seit ein paar Jahren so irgendwie ineinander über, sodass ich das eh nicht so auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Mitarbeiter drauf an. Aber der Lars zum Beispiel, der guckt, glaube ich, auch Premier League und ne, so ein bisschen die Dart-Events. Genau.
Also für mich zum Beispiel ist es so jetzt mit dem Podcast und so, dass es extrem hilft, dass ich selber so viel auf Turnieren und so unterwegs bin. Weil dadurch habe ich viele Kontakte, die ich irgendwie ansprechen kann, die dann auch bereitstehen und die Bock haben, auch das Projekt voranzutreiben. Ja. Und ich stelle mir immer, wenn man jetzt irgendwie ein Unternehmen in der Branche aufmacht und selber noch gar nicht so spielerisch drin ist, stelle ich es mir noch schwieriger vor, sage ich mal, das irgendwie voranzutreiben, ne? Gerade am Anfang.
Ja, definitiv. Ich glaube, das war auch das, was uns am Anfang tatsächlich ein bisschen vorgeworfen wurde, aus, so, ich sag mal so, von diesen Darts-Stammtischen, so diese Alteingesessenen, die auch generell das Internet für eine böse Sache gehalten haben oder dass man generell seine Dart-Fälle natürlich irgendwo im Fanshop, im Dartshop kaufen sollte. Und wir dann so ein bisschen so als Neulinge im Dartsport, die generell noch nicht so diesen riesigen Hintergrund einfach hatten und selber auch noch nicht auf so einem professionellen Level gespielt haben, da so ein bisschen, ja, irgendwie erstmal schief angeguckt wurden, hat sich, glaube ich, aber mit der Zeit auch einfach jetzt gelegt, so, weil jetzt haben wir uns halt auch einen Namen gemacht und ich spiele mittlerweile auch ein ganz gutes Niveau, würde ich mal behaupten. Wir werden es ja nachher noch an der Dartscheibe herausfinden, wie gut es dann tatsächlich ist gegen dich. Aber ja, dieses Wissen, was man sich dann aufgebaut hat, ich meine, diese ganzen YouTube-Videos, Blogartikel, die wir geschrieben haben, also wir haben ja echt sehr, sehr viel gemacht und da weißt du halt mittlerweile einfach so viele Sachen und dann ist es auch, wie du jetzt selber sagst, einfach wichtig, wenn man so einen guten Background hat, zum Beispiel auch in so einem Podcast wie jetzt, dass man natürlich auch mitreden kann. So, ne?
Ja, ich glaube auch, das Niveau ist ja nicht so ausschlaggebend. Ne? Also ich sag mal, Leute, die jetzt nur aufs Niveau gucken, die haben da, glaube ich, auch ein bisschen falsch verstanden, worauf man achten sollte. Ne? Weil ihr stellt euch jetzt ja auch nicht hin und sagt, ihr wisst, wie alles funktioniert und ihr wollt jetzt den Bundesligaspielern sagen, wie man Dart spielt. Ja, ja. Genauso wenig wie ich, ne? Weil ich bin auch schlechter als die alle. Deshalb geht ja eher darum, dieses gesamte, glaube ich, Miteinander im Dart und in dieser Branche zu stärken.
Ja.
Und da ist es doch cool, umso mehr Optionen links und rechts entstehen, aus denen dann jeder auswählen kann.
Ja.
Und ich kann nur sagen, immer wenn ich bei euch bestellt habe, alles schnell da, alles hier passt. Also von daher, ihr macht auf jeden Fall einen guten Job hier auch im Backend.
So soll es sein.
Lass uns vielleicht mal auf die Produkte kurz ein bisschen eingehen.
Gerne.
Übrigens, an der Stelle ist keine Werbesendung oder so. Also wir haben keinen Vertrag oder irgendwas. Also falls irgendjemand da draußen wieder vom Anwaltsteam rumsitzt, keine bezahlte Werbung an der Stelle. Ich mache es einfach, weil ich es auch selber feiere, was ihr macht.
Ja.
Was ist denn so das, was am besten läuft, produktmäßig? Also was ist so das, was die meisten Leute interessiert?
Boah, schwierig. Also natürlich sind es die personalisierten Dartpfeile. Also ne, wir haben ja, wie gesagt, so viele andere Produkte auch. Also generell unser Dartpfeil-Konfigurator, der wird am liebsten besucht. Und da hast du so ein paar Modelle. Tatsächlich das Modell, was du spielst, ist ein sehr beliebtes bei uns. Einfach weil du klare Gripzonen hast. So, du hast von allem ein bisschen was dabei. Hast irgendwie ein gut ausbalanciertes Gewicht irgendwie. Schöne Länge. Das läuft sehr gut tatsächlich. Könnt ihr euch natürlich jetzt schwer vorstellen. Aber genau, wer einfach mal in Dartpfeil-Konfigurator reingeht so und dann, keine Ahnung, mal auf Grip 3, also wir haben so verschiedene Grip-Stufen, weil es gibt ja manche Dartspieler, die haben zum Beispiel ein bisschen schützige Hände oder kriegen die recht schnell so, die einfach mehr Grip brauchen, die zum Beispiel sollten immer ein bisschen mehr Grip nehmen und die laufen tatsächlich auch am besten bei uns, die Modelle. Wenn ich jetzt von den Dartpfeilen mal weggehe, wir haben gerade jetzt unsere personalisierten Dart-Shirts und diese Darts-Halter, das sind quasi so Mini-Dart-Scheiben, die du auch gravieren kannst. Und die laufen gerade echt sehr gut, weil das Produkt halt auch noch sehr neu ist. Ihr kennt vielleicht auch die Thematik zu Hause, die Dartpfeile fliegen irgendwo rum oder stecken halt zwangsläufig irgendwo in der Dartscheibe oder liegen halt in irgendeiner Schublade rum, so, dann packt man sie halt da rein oder steckt sie da drauf und das sieht halt schick aus und das ist eine coole Nummer. Ja.
Du warst ja im Alipelli, hast du gesagt. Wie oft jetzt mittlerweile?
Zweimal. Tatsächlich, genau.
Also jetzt zuletzt auch, glaube ich, ne, hatte ich gesehen?
Genau, wir waren bei der letzten WM. Also das war tatsächlich jetzt das erste Mal wieder seit diesem Besuch 2015. Also wo es ja MyDartPfeil zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Dementsprechend war das jetzt schon cool für uns, einfach mal während der Hauptsaison bei uns auch mal wieder da zu sein, weil vorher ging das zeittechnisch einfach nicht auf. Ja, aber wir waren natürlich auch schon bei anderen Turnieren, so Premier League, in Berlin ist ja jedes Jahr, da waren wir, glaube ich, echt jedes Mal jetzt dort. World Cup of Darts, auch mal ganz lustig, in Frankfurt, in Eissporthalle. Beziehungsweise war zwischendurch immer in Frankfurt das Turnier, in Hamburg das Turnier, aber ja.
Was gefällt dir am besten so von deinen Eindrücken bisher?
Ja, Alipelli, muss man schon sagen. Also gut, Alipelli, da geht halt nichts drüber. Ich finde die Kulisse oder auch generell so dieses ganze Event hier in der Uber Arena in Berlin auch geil mit der Premier League. Ist halt nochmal ein bisschen anders und du hast halt die ganzen Top Guns und so, die dann da gegeneinander spielen. Macht schon Spaß zuzugucken, ja.
Ich war selber noch nicht im Alipelli, aber ich habe es auf jeden Fall auch auf der Liste.
Ah, ja.
Ist es so, wie man es sich vorstellt, ja? Also war es für dich, als du das erste Mal da warst, hattest du ja wahrscheinlich noch ja keine so große Vorstellung dann, wenn du noch gar nicht so tief drin warst in dem ganzen Thema. Wie, ist aber vielleicht auch ein spannender Blick mal.
Ja.
Wie war denn das so? Also du kommst drin in das Gebäude, sag ich mal, 2016 oder wann das war?
2015.
Und wie ist der erste Eindruck gewesen?
Oh, ich glaube, ich hatte damals schon ganz schön die Lampen an, also dementsprechend, also es geht erstmal damit los, dass du auf diesen Berg fährst, also Alexandra Palace liegt ja da auf so einem Art Hügel und du schaust quasi komplett über London drüber, Also London ist schon recht weit weg, muss man sagen, das Stadtzentrum. Aber schon so dieser Blick ist schon ganz cool. Du siehst auch so diese Fußballstadien so von Tottenham, das so ein bisschen links, wenn man berg runter guckt. Und dann siehst du natürlich schon die ganzen Fans. So. Und dann läufst du da halt rein. Und dieser Palast an sich sieht schon cool aus, auch irgendwie cool in Szene gesetzt, überall von den Sponsoren oder was auch immer, da liegen, sind überall die ganzen Fähnchen und die ganzen Banner dran. Jetzt tatsächlich dieses Jahr, das haben sie damals nicht gemacht, aber dieses Jahr, ich glaube, es war wahrscheinlich letztes Jahr auch schon, haben sie in dieser großen Halle eigentlich, wo sie alle reinkommen am Anfang, da sind extrem viele Stände gewesen, also und auch extrem viele so Attraktionen, sag ich mal, wo du irgendwie so eine Bullseye-Challenge hattest und sowas. Mhm. Genau, das meine ich, gab es damals noch nicht. Das war jetzt für mich neu dieses Jahr. Und dieses Jahr war ich auch recht nüchtern, muss man sagen.
Ist da schief gelaufen?
Ja, das war, weil wir auch so ein paar geschäftliche Termine, sag ich mal, da vor Ort hatten. Aber also es ist, wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, ihr müsst euch da mal irgendwie den Wecker stellen. Irgendwann im August, Juli, August, so werden die Tickets wieder freigegeben. Man kann sich bei der PDC auch auf so eine Warteliste, glaube ich, schreiben, sodass man irgendwie eine Benachrichtigung bekommt, wenn die Tickets verfügbar sind. Muss natürlich schon ein bisschen Taschengeld mitnehmen, also das ist jetzt echt nicht ganz günstig, gerade um die Jahreszeit auch in London mit Hotel und allem drum und dran, aber es ist wirklich ein Erlebnis und kann ich eben nur ans Herz legen.
Wurdest du da von einigen Leuten angesprochen, weil du machst ja bei euch auch Social Media mäßig viel selber, also da bist viel zu sehen vor der Kamera, gab's da so einige Kontakte?
Ja, tatsächlich ist das auch ein bisschen neu für mich, genau, also ich kenn's von der Premier League, weil auf der Premier League, da muss ich sagen, war es schon echt krass, schon damals vor 3 Jahren oder sowas, weil wenn dann irgendwelche wildfremden Menschen deinen Namen rufen, so weil sie dich irgendwie von YouTube oder sowas kennen, das kannte ich vorher noch nicht. In London war es ein bisschen weniger, aber auch, wo man dann irgendwie Fotos zusammen gemacht hat und sowas, ist schon ganz lustig.
Ist schon was ganz Cooles, ne, an sich so vom, ist erstmal ungewohnt, aber kann ich mir vorstellen, gerade in der Dart-Szene sind ja eigentlich alle recht entspannt, so vom Ding her. Also ich glaube, das macht schon Laune, ne?
Ja, definitiv. Also ich meine, die Sache ist, wenn man ein Online-Geschäft führt, so wie wir es ja machen, so dann hast du natürlich deine Kunden immer als sehr anonym irgendwie im Kopf trotzdem, ne? Also klar, du hast irgendwie deine Datenmengen und kannst die Leute irgendwo einordnen, aber du hast ja keine Gesichter dazu. Und wenn du halt bei solchen Events vor Ort bist und die Leute dann auch auf dich zukommen, dann siehst du so richtig deine Fans. Und das ist halt schon cool. Es gibt natürlich auch immer irgendwelche Hater im Internet, so keine Ahnung, wer das dann ist. So, die würde ich auch ganz gerne mal im echten Leben eigentlich kennenlernen, weil dann sind sie, glaube ich, nicht so laut. Definitiv coole Sache.
Ja, das ist überall das Gleiche, ne? Das hat im Internet natürlich, kennen wir alle die Rambos. Ja. Aber bei mir sind ja im Podcast ähnlich. Und so, ich sehe ja auch nur Zahlen.
Ja.
Dadurch bei uns ja nicht mal bei Spotify und so groß Kommentarfunktion oder irgendwas. Ja. Und ich finde es ja auch immer cool, wenn ich angesprochen werde, irgendwo auf Turnieren oder so, und die sagen, ey, ich höre mal den Podcast und so, wenn ich abends in der Badewanne liege oder was auch immer, weißt du.
Ja.
Das macht schon Laune. Auch danke an jeden, der da dann mal kommt und was sagt. Ist ja bei mir noch recht kleines Projekt, aber ich sehe hier so im gerade Berliner Raum doch schon einige, die da regelmäßig dabei sind. Sehe auch an den Zahlen, dass die wachsen. Also das ist schon cool, wenn man dann im echten Leben sozusagen die Begegnung irgendwo hat.
Definitiv.
Vielleicht mal, wir hatten vorhin geredet über Thema Vereine, weil ich weiß, das hören auch viele zu, die so Leitungen sind in Dartvereinen und auch von den Ligaleitungen und Co.
Ja.
Wie sieht denn das da bei euch aus, wenn jetzt zum Beispiel ein Verein sagt, wir hätten Bock mit 20 Mann oder so vielleicht uns mal euer Portfolio anzugucken oder vielleicht auch zusammen was zu bestellen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man da vielleicht zusammenkommt?
Ja, also wir arbeiten tatsächlich schon seit mehreren Jahren eigentlich immer regelmäßig mit irgendwelchen Vereinen und Teams zusammen. Teilweise in sehr unterschiedlicher Art und Weise, weil manche möchten ganz gerne zum Beispiel einen Gutscheincode haben, einfach generell für ihre Mitglieder, für ihre Teammitglieder, damit sie dann in Zukunft auch immer ihr Zubehör bei uns bestellen können, dann legen wir einmal dort gerne einen Rabattcode an und dann können sie damit bestellen. Es gibt aber auch öfters genauso Sammelbestellungen, wo dann einer sagt, hey, ich habe jetzt hier eine Liste von x Produkten, die würde ich jetzt gerne alle bei euch ordern, und dann gibt es halt einen Sonderpreis, sage ich mal, der dann nochmal kalkuliert wird. Und genau, jetzt neuerdings mit diesen Dart-Trikots, dadurch, dass natürlich ja jeder Verein, jedes Team irgendwie eigene Dart-Trikots braucht, haben wir da jetzt halt natürlich auch neue Möglichkeiten, dort irgendwie sehr faire Konditionen anzubieten, ne? Wenn jetzt irgendwie ein Team neue Shirts braucht oder sowas, dann können wir die auch gerne produzieren. Die kann man sich auch selber, wie gesagt, bei uns online designen. Also man muss jetzt nicht irgendwie mit uns E-Mail-Ping-Pong spielen, sondern man bekommt von uns dann quasi einen Gutscheincode auch. Oder ja, und dann bestellt man die bei uns und dann genau hat man die nach 3 Wochen bei sich.
Also vielleicht der eine oder andere, der zuguckt oder zuhört. Wie gesagt, packt die Kontaktsachen nochmal unten rein. Ja, ja. Vielleicht auch da euch mal eine Mail schicken oder was auch immer von den Vereinen aus, weil ich weiß, dass da eigentlich viel Bedarf, sag ich mal, auch da ist und vielleicht gerade in diese personalisierte Richtung. Wie gesagt, ich hatte ich dir vorhin schon gesagt, bei uns im Verein, dass ich Flights bei euch bestellt habe mit dem Logo von unserem Verein hinten drauf und jetzt so ein bisschen verteilt habe unter unseren Jungs da, dass der ein oder andere einfach beim Ligaspiel und so dann auch mit unserem Logo Flights spielt und so. Ja. Ist einfach was ganz Cooles, ne? So hat einfach was, gerade wenn du jetzt irgendwie Turnier machst bei dir selber als Verein und alle Spieler haben nicht nur Trikot an, sondern auch spielen alle die gleichen Flights von deinem Team. Klar. Das sieht halt natürlich cool aus einfach und macht was her, so von daher sehe ich da eigentlich viele Kooperationsmöglichkeiten. Wenn wir auch mal so ein bisschen in die Zukunft von eurem Unternehmen gehen, du wirst ja auch viele Visionen haben, wo es irgendwo dann mal hingeht weiter. Was gibt's da so für Projekte oder wo sind irgendwie, sag ich mal, Stellen, wo du sagst, da würdest du gern hin oder das müsste sich auch vielleicht in der Dart-Szene noch ein Stück weit verändern in Deutschland? Du hast ja da auch einen Einblick, den viele von der Seite wirtschaftlich nicht so haben.
Ja, gute Frage. Also ich meine, klar, einerseits für uns als Unternehmen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, noch irgendwie weiter zu wachsen. Also einerseits irgendwie auf Produktebene, dass man halt sagt, hey, wir wollen ganz gerne noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten geben, zum Beispiel bei unseren Barrels, ja, dass man die noch individueller bei uns bestellen kann. Aber auch natürlich in andere Produktklassen hinein, ja. Also jetzt Trikots war jetzt zum Beispiel ein Beispiel, diese Mini-Darts-Halter, ne? Also da gibt's ja noch andere Sachen, die man auch bedrucken kann. Matten oder Surrounds. Also Surrounds bedrucken wir tatsächlich schon, aber Darts-Matten, ne? So, dass man theoretisch sich eine kleine Darts-Arena bei uns personalisieren kann, ne? Dann kannst du natürlich auf, sag ich mal, geografischer Basis auch noch wachsen, ne? Also kannst quasi jetzt auch ins Ausland gehen. Ich hatte ja erzählt, wir wollen nach UK jetzt im Mai, haben uns da jetzt registriert und alles. Das war jetzt echt langes Hin und Her und das kommt jetzt endlich. Und generell jetzt in den nächsten Jahren, da wird es, glaube ich, noch die ein oder andere Innovation im Dartsport geben. Die hoffentlich auch von MyDartFile angetrieben wird. Und was uns in Deutschland halt noch fehlt, ist dann halt einfach noch der Darts-Weltmeister, ne? Und ich meine, das Teilnehmerfeld wurde jetzt nochmal vergrößert für die nächste WM. Das heißt, auch tendenziell noch mehr Deutsche können natürlich auch noch mit rein. Ich hoffe einfach, dass sich Deutschland als Darts-Nation auch irgendwie etabliert dann. So irgendwie auf Augenhöhe im besten Fall mit den Engländern und Holländern so. Und ich glaube, dann geht es uns allen noch besser als schon. Ja.
Ich glaube auch, wird auf jeden Fall passieren, wenn ich das so sehe, auch auf den Turnieren und überall. Ich mache jetzt auch immer die Bundesliga-Spezialfolgen, wo ich da sozusagen auf die Spieltage eingehe. Ja. Wenn ich da sehe, was danach kommt für Niveau. So, wir haben so viele Spieler, die 85 plus spielen mittlerweile, die einfach so auf immer da sind. Ja. Die 2 Jahre teilweise die Darts in der Hand hatten oder was auch immer. Also das ist schon wirklich brutal, wo man auch selber dann manchmal so ein bisschen mit so einem neidvollen Auge drauf mich guckt.
Selber hinterfragt,
Also das ist schon, da wird viel, viel passieren. So, da sind wir erst am Anfang der Entwicklung und nicht am Ende, würde ich behaupten. Was ich immer im Podcast noch mit drin habe, ist das Thema, wer ist dein Lieblingsspieler von den Profis?
Oh, da kann ich mich jetzt unbeliebt machen, glaube ich. Tatsächlich habe ich Gavin Price als einen meiner Lieblingsspieler. Ich glaube, das war auch gerade damals in der Zeit, wo er sich mal mit den Fans so ein bisschen angelegt hat und ich mir dachte so, boah, da steht er da oben und plustert sich auf, gerade als das auch mit diesem Gary Anderson Fight so ein bisschen damals war und die sich da gegenseitig so ein bisschen auf der Bühne angepöbelt haben, fand ich schon sehr lustig. Da war ich aber Team Gazzy, also habe ihn ja auch schon ab und zu mal getroffen, irgendwie jetzt nach der Premier League und sowas, ne? Dementsprechend, ich finde, der ist schon irgendwie ein lustiger Typ. Und habe aber auch natürlich irgendwie andere Spieler, die ich generell sympathisch finde. Also ob das jetzt ein Dimitri Vandenberg ist oder auch von den deutschen Spielern, Martin Schindler finde ich sehr sympathisch. Also ja, ich glaube, bei den Deutschen, so sind alle so ein bisschen die Lieblingsspieler. Ich finde Nico Springer zum Beispiel auch sehr interessant. Da freue ich mich auch sehr drauf, auf seine Performances in der Zukunft. Und dann hoffe ich genau, dass wir auch mal irgendwann den eigenen deutschen kleinen Luke Littler haben bei uns.
Habt ihr da irgendwelche Kooperationen eigentlich mit irgendwelchen Leuten aus dem Profizirkel, also Sponsoring oder sowas?
Haben wir tatsächlich noch nicht. Das ist noch auf der Liste oder das ist eins von diesen, genau, was in Zukunft kommen wird von den Projekten. Wir haben mal mit Max Hopp eine Kooperation gemacht und ich meine, Max Hopp war für uns damals so deutsche Nummer 1 als 2016, ne? Das war so die Zeit, wo er dann auch das erste Mal in Saarbrücken gewonnen hat, das European Turnier. Und mit Max Hopp hatten wir letztes Jahr über den kompletten Winter quasi eine Kooperation und die war echt ganz cool. Das war jetzt aber kein klassisches Sponsoring, sondern das war mehr fast so ein bisschen als, ja, als Kooperation befristet und so Sponsoring, das gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an.
Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für viele Spieler mit ihren Verträgen, die sie haben bei den Ausrüstern. Ich denke mal, da wird so der Hauptknackpunkt sein, was die dürfen dann auch sozusagen nebenbei noch bewerben, sagen wir mal so.
Ja, ja, nee, keine Frage. Also das ist halt die Sache, ne? Target ist für uns, also für uns ist ja jetzt nicht McDart oder Dartshop oder wer auch immer die Konkurrenz, sondern wir sehen ja eher eigentlich Target, Winmau als Konkurrenten, weil die ja auch Darts herstellen, ne? Und wenn wir eigene Spieler haben möchten, dann wären wir quasi das Pendant zu Target jetzt in dem Fall. Und gut, Target, die snacken sich ja gerade eh alles weg, was irgendwie ja gut unterwegs ist auf der Tour. Und dementsprechend wird es noch spannend. So, also ich glaube nicht, dass wir jemals die Marke sein werden, die irgendwie die meisten Spieler hat, sondern vielleicht werden wir mal 1, 2, 3 haben. Und ja, und dann sind wir, glaube ich, auch schon zufrieden.
Ja, das wäre auch schon, glaube ich, ein großer Schritt, ne? Also gerade wenn man jetzt vielleicht irgendwelche jungen Spieler oder was heißt jung, aber jedenfalls welche, die gerade aufstrebend sind, ja, irgendwie verpflichten kann und dann der einen, wenn man da, sag mal, 5 hat im Portfolio und einer von denen dann wirklich zündet, ja, und sich durchsetzen kann, dann kann man natürlich da, glaube ich, was machen, wenn man von Anfang an dabei war als Partner. Weil wenn die schon groß sind, wird es halt immer schwierig, dann kommen die ja auch aus England und Co. mit Summen, wo man einfach schwer, ja, irgendwie noch mithalten kann. Dann, das ist ja schwierig, wenn die auch einen ganz anderen Markt bedienen nochmal. Also das ist, glaube ich, aber ein schöner Weg eigentlich zu sagen, man guckt vielleicht, dass man den anderen jungen Spieler da mit ranholt, ja, und den ein bisschen unterstützt, weil die ganzen Fahrten und so, gerade zu Next Gen und diesen ganzen PDC-Turnieren, Development Tour, Challenge Tour, das ist das, was vielen so das Genick bricht am Anfang, ne, vielen Newton-Spielern, die dann sagen, ich bräuchte eigentlich im Jahr 3.000 bis 5.000 Euro für meine Planungssicherheit, dass ich die ganzen Reisen finanzieren kann, um erstmal die ganzen Qualis zu spielen. Ja. Und da hängen viele und sind viele am Suchen irgendwie nach Sponsoring und zu gucken.
Ja, ich meine, das ist tatsächlich auch ein Thema bei uns. Wir kriegen ja so viele Sponsoring-Anfragen auch rein, täglich. Also da sind wirklich, also, und ich weiß nicht, wie viele Europameister ich schon kennengelernt habe. Also das ist wirklich Wahnsinn. Muss man ja sagen, da ist ja der Dartsport immer noch trotzdem in seinen Kinderschuhen, gerade was dieses Thema Struktur anbelangt, so, ne, mit den verschiedenen Ligen und Verbänden und sowas. Das ist ja alles so ein bisschen durcheinander, muss man ja noch sagen. Und dementsprechend ist es natürlich für uns manchmal auch ein bisschen schwer durchschaubar, okay, was hat er jetzt wirklich geleistet, der Spieler? Wobei wir gerade aktuell noch prinzipiell eigentlich jede Sponsoring-Anfrage ablehnen, weil wir einfach selber sagen, hey, wir haben hier keinen Investor bei uns drin, so, wir machen das alles aus eigener Tasche. Wir haben uns jetzt dieses Jahr das erste Mal den Traum vom TV-Spot erfüllt, haben Werbung auf Sport1 geschaltet, was für uns ja auch extrem großer Meilenstein erstmal ist, und das wollten wir auch definitiv vor Sponsoring angehen, das Thema. Und ja, dann denke ich mal, werden in Zukunft auch die Budgets frei werden, um irgendwann Sponsorings anzubieten. Aber auch da muss man ja auch sagen, man geht da ja schon eine gewisse Verantwortung auch ein und so, man will ja dann auch die Spieler irgendwie wirklich fördern. Und da gehört dann halt auch ein Konzept dazu, nicht, dass man das irgendwie einfach mal so, ne,
so klar sieht. Und ich glaube, was vielen noch immer nicht so bewusst ist und was, da kann man jetzt viel drüber meckern und so, aber da kann beide Seiten nicht für, ist halt, dass du eigentlich nur Spieler groß sponsern kannst, die Reichweite haben. Ne, weil du willst ja auch irgendwie, oh, los, also, gut, hier ist gerade ein Mikrostück abgeknickt für die Leute, die nur zuhören.
Der Ton ist jetzt so viel schlechter.
Nee, sollte trotzdem noch passen. Nee, aber das ist halt so, dass jemand, der jetzt irgendwie zum Beispiel bei der WDF, bei dem alten Verband, irgendwelche Titel holt, der spielt halt eine richtig, richtig geile Leistung am Board. Aber wenn der keine Reichweite hat bei Social Media und so weiter und sich selbst vielleicht auch nicht so gut verkaufen kann, wirst du halt als Unternehmen, wenn du den sponsorst, leider kaum irgendwie was zurückkriegen auf der anderen Seite. Ne? Und das soll ja der Sinn der Sache sein. So, das ist ja kein Bund der Samariter, sag mal, weil so kann es ja nicht funktionieren.
Ja, wobei ich muss sagen, ich sponsor lieber einen Spieler, der die Leistung an Bord bringt und von mir aus null Follower hat, weil die Follower, die wird er automatisch kriegen, wenn er die ersten Turniere gewinnt.
Ne, oder wenn er, klar, er muss dann ein Turnier gewinnen, so, aber theoretisch, wenn sich jemand irgendwie durch sportliche Leistung irgendwie, also, weißt du, ansonsten hat er vielleicht seinen Fokus die ganze Zeit hier irgendwie Influencer zu werden oder Content Creator zu sein, was natürlich auch irgendwie vielleicht mittlerweile dazugehört, das stimmt. Aber der soll sich lieber auf sein Dartspiel konzentrieren und dann lieber ein paar Titel holen und dann kann ja auch ein Sponsor dabei helfen, die Social Media Präsenz mit aufzubauen, wie jetzt wir, die das ja auch seit Tag 8 machen. Tag 1. Tag 8, ich weiß nicht, wie ich gerade auf mich komme. Seit 8 Jahren.
Das ist schön.
Seit 8 Jahren, seit Tag 1 quasi.
Nee, aber das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, nur jetzt eben durch diese Verbandsstrukturen, ne? Also du musst dann schon Titel bei der PDC gewinnen, damit du durch die Titel irgendwie ein bisschen Namen kriegst.
Ja, ja.
Weil leider so wenig, sag mal, sind wenige so Nerds wie ich jetzt zum Beispiel, der auch bei der WDF weiß in etwa, was da passiert und die Leistung zu würdigen weiß.
Ja.
Aber der Normalo, der jetzt Premier League und so guckt, der weiß davon halt nichts und der hat keinen sozusagen Einfluss auf den, ne? Das meinte ich damit. Also da wird sich auch viel entwickeln und viel auch nochmal strukturieren, dass auch der Normalgucker, der jetzt nicht so Nerd ist, irgendwie einfach besser versteht, was passiert da eigentlich.
Ja.
Weil das ist das, was du meintest, ne? Die gibt so viele Turniere und so viel Ranglisten und so, das sehen die normalen Leute, sehen da eigentlich gar nicht durch.
Ja.
Was verständlich ist, ich habe da auch Jahre gebraucht, bis ich das alles so auf dem Schirm hatte. Also da wird viel passieren. Ich würde sagen, wir sind von der Zeit, glaube ich, schon ganz gut dabei, wieder, wenn wir es nicht zu lang machen.
Ja.
Was ich immer mache als letzte Frage, sonst ist Spieler zu fragen, wenn sie sich selber treffen würden, welchen Tipp würdest du dir auf das Spiel bezogen mitgeben?
Ja.
Bei dir mache ich es gerne mal im unternehmerischen Sinne.
Ja.
Wenn du dich jetzt selber treffen würdest, damals Ali Pelli, als er das erste Mal da wart, die Idee formt sich und du triffst dich jetzt selber, welchen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben?
Oh, da würde ich, glaube ich, mir einige Tipps mitgeben. Ich glaube, das Thema Mut und sowas, und das lasse ich mal alles raus. Ich glaube, teilweise Sachen nochmal zu hinterfragen, bevor man sie einfach nur dumm und aus Produktivitätsgründen macht, sondern eher mal manchmal nochmal die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und dann zu überlegen, ist das jetzt die beste Idee oder machen wir vielleicht erstmal was anderes zuerst, quasi auf Prioritäten bezogen. Ich glaube, das hätte uns gerade in den ersten Jahren sehr geholfen.
So ein schöner Abschluss ist, glaube ich, auch was man in jeden Bereich übertragen kann. Der Hinweis, sozusagen manchmal ein bisschen, vielleicht zweimal drüber nachzudenken, bevor man zu schnell voranprescht. Etwas, was ich von mir selber auch kenne, dass ich da gerne den ersten Schritt oder den zweiten Schritt vorm ersten mache, sagen wir mal so.
Ja.
Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Zeit. Ich hoffe, für euch war auch wieder viel Interessantes dabei als Zuhörer und als Zuschauer. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Pfeile werfen hier und werden das mal ein bisschen austesten hier an Bord. Und dann sage ich vielen Dank, Tim. Wünsche euch nur das Beste für euer Unternehmen auch in Zukunft. Werde auch weiterhin Kunde sein bei euch.
Super.
Und sage an euch alle, die zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder am nächsten Sonntag. Good Darts.
Sehr gerne, vielen Dank. Und ja, auch Good Darts und alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Machen wir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.